Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Ahoi und herzlich willkommen. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Funkhaus begrüßt Sie Christian Rühmkorff. Heute ist bei Radio Prag wieder Zeit fürs Eintauchen in die Geschichte und für Kultur. Was erwartet Sie heute? In unserem Kultursalon geht es um den Kultfilmemacher Jan Schwankmajer, der oftmals recht bizarre Filme gedreht hat und immer noch dreht. Außerdem steht unser Tschechischkurs mit Markéta Kachlíková auf dem Programm, doch zunächst zu unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Sie haben es von Radio Prag bereits erfahren, in der Nacht auf Samstag, den 26. März 2011, war der Stichtag für die Volkszählung in Tschechien. Eine der Angaben, nach der traditionsgemäß gefragt wird, betrifft die Nationalität. Vor 20 Jahren kam es bei der ersten Volkszählung nach der Wende 1989 dabei zu einer großen Überraschung. Rund 1,3 Millionen Menschen bezeichneten sich als der mährischen Nationalität angehörig und etwa 44.000 der schlesischen Nationalität. Doch weder die eine noch die andere Nationalität hat es in der Geschichte des Landes offiziell gegeben. Für Jitka Mládková trotzdem ein Anlass, in einem Zweiteiler nach den Wurzeln der schlesischen Identität zu suchen, gemeinsam mit Dan Gavrecký, Professor für Geschichte an der Schlesischen Universität in Opava, Troppau. In unserer heutigen Ausgabe des Kapitels aus der tschechischen Geschichte hören Sie nun den ersten Teil.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1918 ein Teil des historischen Schlesiens der neu entstandenen Tschechoslowakei zugesprochen. Der Landstrich galt bis 1928 offiziell als Land Schlesien mit dem Landessitz in der Stadt Opava-Troppau. In den danach folgenden 20 Jahren wurde das Gebiet in das neue mährisch-schlesische Land mit dem Verwaltungszentrum Brünn integriert. Danach verschwanden aber der Name Schlesien sowie das Adjektiv Schlesisch für rund 60 Jahre aus dem Wortschatz der offiziellen Staatsverwaltung. Das tschechische Schlesien wurde durch wiederholte Verwaltungsreformen auf mehrere Regionen aufgeteilt. Das historische Gebiet, früher Österreichisch-Schlesien genannt, löste sich wie ein Zuckerwürfel auf. Erst seit dem Jahr 2000 gibt es den heutigen mährisch-schlesischen Kreis. Das Gebiet Schlesiens kann auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken. Eine Zeit lang gehörte es auch zu den böhmischen Ländern. Im Lauf der Zeit lebten verschiedene Volksgruppen mit eigenen Sprachen auf schlesischem Gebiet. Doch die Entwicklung habe sich nie sehr viel anders vollzogen als die der anderen Grenzregionen des heutigen Tschechiens, wie zum Beispiel jener in Nord- oder Westböhmen, befindet Professor Dan Gavrecký von der Universität Opava.
Původně byly české, nebo můžeme říct také slovanské, potom přišli němečtí kolonisté, začali se mísit.
Es geht um Regionen, die ursprünglich tschechischsprachig bzw. slawischsprachig waren. Später aber, etwa im 11. und 12. Jahrhundert, kamen deutsche Kolonisten und die dortige Bevölkerung vermischte sich. Der deutschsprachige Bevölkerungsteil setzte sich nach und nach immer mehr durch. Durch den 30-jährigen Krieg verloren Böhmen und Mähren, die damals schon der Habsburger Monarchie angehörten, fast die Hälfte der Bevölkerung. Bevölkerung. Viele entvölkerte Dörfer in den Grenzgebieten wurden danach überwiegend von der deutschsprachigen Bevölkerung neu besiedelt. In dieser Hinsicht sehe ich also keinen großen Unterschied zwischen den einzelnen Grenzregionen unseres Staates. Bestimmte Besonderheiten sind allerdings in der Eingliederung in die bestehende Struktur der Landesverwaltung und das Gerichtswesen zu erkennen.
Diese Besonderheiten seien ungefähr um die Mitte des 18. Jahrhunderts zum Vorschein gekommen. Die Situation sei damals aber wenig übersichtlich gewesen, ergänzt Gawrecki. Bereits zuvor war Schlesien häufig Streitobjekt zwischen den Nachbarstaaten. Die Teilungen Schlesiens waren meist das Ergebnis heftiger, auch kriegerischer Auseinandersetzungen und führten die Region mal unter die Herrschaft Polens, mal unter die Herrschaft Böhmens. Im 18. Jahrhundert kamen dann neue starke Mächte hinzu. Zwischen 1740 bis 1763 brachen die drei schlesischen Kriege aus. Danach musste Österreich den größten Teil Schlesiens an Preußen abtreten. Und das weitere Schicksal von Österreich-Schlesien, also dem Rest, es wurde immer mehr und teilweise unlogisch mit Mähren verflochten.
Während der Schlesischen Kriege war Österreich-Schlesien zunächst ein eigenständiges Gebiet. 1783 wurde es Mähren angegliedert. Danach begann man wiederum damit, einige mährische Enklaven in schlesische Bezirke einzufügen. Nach der Revolution von 1848-49 galten diese Enklaven zwar als Teile politischer Bezirke Schlesiens, doch administrativ gehörten sie zu Mähren. Ihre Bevölkerung konnte Abgeordnete zum Mährischen Landtag wählen. Abgeordnete für den Wiener Reichsrat hingegen wurden von denselben Menschen im Rahmen der schlesischen Wahlbezirke gewählt. Im Bereich des Schulwesens lagen die Kompetenzen in Brünn und nicht wie anzunehmen wäre in Troppau, der Landeshauptstadt von Österreich-Schlesien. Auch die Steuern flossen in die mährische Landeskasse. Diese Situation stieß bei vielen Bewohnern Schlesiens auf ziemlich viel Unmut und Unverständnis.
Auch nach Ende der Schlesischen Kriege spielte die Frage der Nationalität keine besondere Rolle für die dortige Bevölkerung. Im Gegenteil, Professor Gawrecki zufolge stand man ihr gleichgültig gegenüber. Jeder Untertan, so der Historiker, habe seine Zugehörigkeit vor allem mit dem jeweiligen Landgut seines Herrn verbunden. Jeder Stadtbürger wiederum mit seiner Stadt, so wie es auch im Mittelalter der Fall war. Eine Verbundenheit habe man höchstens noch mit dem obersten Landesherrn, dem Kaiser, oder mit den regionalen Würdenträgern der Kirchendiözese empfunden. Eine schlesische Identität sei hingegen nicht bekannt gewesen. Es dauerte noch etwas, bis sich das änderte.
To byla až otázka tak přelomu 18. a 19. století, kdy se
Dazu kam es ungefähr erst um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. Angehörige der Mittelschicht begannen sich damals zunehmend als Schlesier zu empfinden, ohne über vollständige politische Rechte zu verfügen. Sie hatten allerdings ein politisches Motiv. Sie wollten dem Staatszentralismus die Stirn bieten, der schon unter Maria Theresia und ihrem Sohn Kaiser Joseph II., aber auch nachfolgend sehr stark war. Diese Menschen wollten ihre Landeszugehörigkeit sichtbar machen. Damals wurde zum Beispiel das Schlesische Landesmuseum in Troppau gegründet, übrigens das älteste öffentliche Museum auf dem Gebiet der heutigen böhmischen Länder. 1804 wurde ein Theatergebäude gebaut. Diese Früchte des Landespatriotismus im flächenmäßig kleinen Österreich-Schlesien lassen sich voll und ganz mit Mähren, Böhmen oder zum Beispiel mit der Steiermark oder anderen entsprechenden entwickelten Ländern der damaligen Monarchie vergleichen.
Ja, 1880 war Troppau eine blühende Stadt mit 20.000 Einwohnern und einer ausgeprägten Infrastruktur. Die Stadt hatte ein eigenes Gemeindestatut, war Sitz der Landesregierung und Landesvertretung, des Landesgerichts und vieler kultureller und gesellschaftlicher Institutionen. Außerdem war sie auch eine Garnisonstadt für 1300 Soldaten. Trotzdem behauptet Professor Dan Gawrecki,
Nevytvořila sa žiadna skupina nejakých Slezanov ako národnosti, i když starší autori ako...
Es hat sich auch damals keine Gruppe von Schlesiern im Sinne einer eigenen Nationalität herausgebildet, auch wenn einige ältere Autoren behaupteten, dass es 1000 Jahre lang ein schlesisches Volk gegeben hätte. Das war nur ein Mythos. Seit der Revolution 1848 tauchte für die Menschen eine Chance auf, vollwertige Bürger zu werden. Zu diesen sind sie mit der Verfassung Anfang der 1860er Jahre im gewissen Sinne auch geworden. Doch die Chance, Schlesier zu werden, wenn auch ohne die sprachliche Einheit, die damals eh nicht möglich war, verschwand. In Schlesien begann man vielmehr damit, sich als Tscheche, Pole oder Deutscher zu fühlen und nur daneben auch als Schlesier. Das Gefühl der nationalen Zugehörigkeit überdeckte die territoriale Verbundenheit.
Doch auf einem abgegrenzten Gebiet Schlesiens sei um das Jahr 1848 dennoch eine Volksgruppe entstanden, die sich im engeren Sinne als schlesisch empfunden habe, sagt Gawrecki, und zwar auf dem Gebiet des Herzogtums Teschen, Těšín.
Byli to lidé, kteří mluvili slezským dialektem, ale neměli chuť hlásit se ani k české, ani k polské národnosti.
Ihre Verkehrssprache war ein schlesischer Dialekt und sie hatten keine Lust, sich entweder als Tschechen oder Polen zu bezeichnen. Es waren Menschen, die sich innerlich mit ihrer territorialen Eingliederung identifizierten und ebenso mit der deutschen Kultur, die für sie Vorrang hatte. Dabei haben manche von ihnen nie Deutsch sprechen gelernt, aber sie fühlten sich als Schlesier. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sie auch ihre politische Partei, die später vom Teschener Bürgermeister Josef Kozdoň angeführt wurde. Diese Menschen waren sehr enttäuscht nach dem Ersten Weltkrieg, als die Stadt Teschen samt umliegender Region zwischen der Tschechoslowakei und Polen aufgeteilt wurde.
Etwas später wurde die Frage der Nationalität gerade hier im östlichen Teil Schlesiens zum politischen Instrument. Doch das gehört bereits in ein weiteres Kapitel aus der tschechischen Geschichte zum Thema Schlesien und schlesische Nationalität, das wir bald aufschlagen wollen.
Jitka Mladková suchte mit Dan Gawrecki, Professor für Geschichte an der Schlesischen Universität in Opava, Troppau, nach den Wurzeln der schlesischen Identität. So, und nun unser Tschechischkurs von und mit Markéta Kachlíková. Es geht um das, was viele von uns morgens auf die Beine bringt, um den Kaffee.
Hallo und willkommen beim Tschechischkurs. Tee oder Kaffee?
Čaj nebo kafe.
Kommen Sie mal irgendwohin zu Besuch, ist dies die erste Frage, die Ihnen wahrscheinlich gleich nach der Begrüßung gestellt wird. Oder noch allgemeiner, was möchtest du trinken?
Co si dáš k pití?
Oder nur?
Co si dáš?
Für die heutige Ausgabe von Tschechisch gesagt wählen wir den Kaffee.
Kava.
Umgangssprachlich genannt auch?
Kaffee.
Den Kaffee kann man natürlich zu Hause trinken. Besser ist es allerdings, in ein Kaffeehaus oder ein Café zu gehen, auf Tschechisch?
Kavárna.
Schaut man im Café in eine Kaffeekarte, sieht es aus, als ob man in einem Geografieatlas blättern würde. Bestellt man hierzulande einen Wiener Kaffee,
Vídeňská káva,
bekommt man eine große Kaffeetasse bzw. ein Glas Kaffee mit einem Haufen Schlagsahne drauf. Verbirgt sich im Wiener Kaffee noch Eierlikör, dann handelt es sich um einen algerischen Kaffee,
Algierská káva.
Und im irischen Kaffee,
Irská káva,
findet man einen kleinen Schuss Whisky. Einer großen Beliebtheit erfreut sich hierzulande der sogenannte Türke,
Turek,
beziehungsweise der türkische Kaffee,
Turecká káva.
Dieser hat mit der Zubereitung in der Türkei nur wenig zu tun. In Tschechien wird einfach ein Löffel gemahlener Kaffee mit kochendem Wasser übergossen. Der Kaffeesatz, der unten in der Tasse bleibt, heißt zwar offiziell
Sedlina,
wird aber von jedem einfach als
Logr
bezeichnet, weil er sich ja unten ablagert.
Usadice.
Je nach Zubereitung unterscheidet man verschiedene Kaffeearten. Am besten ist ein Espresso, im Tschechischen ebenso
Espresso,
umgangssprachlich aber häufiger
Presso.
Der hat aber im Gegensatz zum Espresso in Italien oder Deutschland eine normale Größe. Die kleine italienische Variante heißt hier
Piccolo.
Ein Cappuccino ist ein
Cappuccino.
Auch Kaffee Latte hat keine entsprechende Übersetzung ins Tschechische und ein Mokka-Kaffee ist
Mokka-Kava.
Die Popularität des Filterkaffees
Překapávaná káva
ging in den letzten Jahren wesentlich zurück. Nicht nur in Bezug auf die Qualität eines Kaffees kann man sagen, das ist ein anderer Kaffee.
To je jiný kafe.
Denn damit meint man lobend, das ist etwas ganz anderes.
To je něco jiného.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Der Kaffee in Tschechien. Sie hörten den Tschechischkurs mit Markéta Kachlíková. Kommen wir zur Kultur. Der tschechische Künstler und Filmemacher Jan Švankmajer ist eine Legende des internationalen Kinos. Sein Name ist aber meist nur ausgewiesenen Kineasten und Liebhabern des Animationsfilmes ein Begriff. Das liegt vielleicht auch daran, dass Švankmajers Filme thematisch und visuell oft sperrig sind, keine leichte Kost eben. Dennoch hat der mittlerweile 76-jährige Altmeister zahlreiche weltbekannte Filmregisseure wie Tim Burton, Terry Gilliam und weitere maßgeblich beeinflusst. In der kommenden Woche steht der tschechische Trickfilm im Mittelpunkt des Filmfestivals Dresden. Besonders stolz sind die Veranstalter darauf, dass sie auch Švankmajer für das Festival gewinnen konnten. Dort wird auch sein jüngster Streifen zu sehen sein, der im vergangenen Jahr bereits in die tschechischen Kinos kam. Sie hören einen Kultursalon von Patrick Schwendt.
Eigentlich begann die Karriere Jan Švankmajers mit einem Weihnachtsgeschenk. Von seinen Eltern bekam er als Kind ein Puppentheater, etwas respektlos könnte man auch sagen ein Kasperletheater. In den 50er Jahren studierte Švankmajer dann an der Prager Hochschule für Darstellende Künste Puppentheaterregie. Sein erster animierter Kurzfilm entstand im Jahre 1964, natürlich mit Puppen. Von dem Manierismus seiner frühen Arbeiten wandte sich Švankmajer bald dem Surrealismus zu. Seine meist animierten Filme zeichnen sich durch den raffinierten Einsatz der heute kaum noch verwendeten Stop-Motion-Technik aus, für die Švankmajer weltbekannt wurde. Viele der Werke landeten bis 1989 im Tresor. Seinen Unterhalt musste sich Švankmajer lange Zeit mit der Animation kleinerer Passagen in Märchenfilmen oder Kinderserien verdienen. Auch diese kurzen Szenen sind immer unverkennbar Švankmajer. Er wurde mit zahlreichen nationalen wie internationalen Preisen ausgezeichnet. Dabei steht Švankmajer selbst solchen Ehrungen eher kritisch gegenüber, zumindest behauptet er das.
Ten Film, nebo ta výstava.
Ein Film oder eine Ausstellung werden nicht besser, nur weil jemand darüber schreibt oder weil jemand dafür einen Preis vergibt. Das steht außerhalb. Es ist nur ein Abguss dessen, was ich gemacht habe. Ich sage immer, man bestraft mich dafür, dass ich etwas geschaffen habe.
Die künstlerische Unabhängigkeit ist Švankmajer wichtig. Kritik lässt er an sich abprallen.
Ich udělate Film.
Wenn man einen Film fertiggestellt hat, dann kann man ohnehin nichts mehr daran ändern. Wenn dazu bestimmte Kritiken und Reaktionen kommen, dann sind das tote Reaktionen. Außerdem bin ich ziemlich starrköpfig und würde mich sowieso nicht beraten lassen. Wenn ich eine Sache fertig gemacht habe, dann streiche ich sie aus meinem Leben und sie lebt danach ihr eigenes Leben.
Diese Eigenwilligkeit ist auch der Grund dafür, dass Jan Švankmajer von 1972 bis 1979 vom kommunistischen Regime in der damaligen Tschechoslowakei ein Drehverbot erhielt. Er hatte sich geweigert, Kompromisse bei der Postproduktion eines Filmes zu machen. Und was den Machthabern erst recht nicht genehm sein konnte, die albtraumhaften, mit schwarzem Humor durchsetzten Filme verbildlichten eine Entfremdung von der sozialistischen Wirklichkeit. Für Švankmajer, der seinem Stil nach dem Fall des Sozialismus treu geblieben ist, ist dies aber ein Abbild des menschlichen Lebens.
Alle meine Filme bewegen sich auf dem schmalen Grat zwischen Horror und Komödie oder dem schwarzen Humor. Und auf diesem Grat bewegt sich auch unser ganzes Leben.
Ein Beispiel ist das Motiv des Essens. Das spielt in nahezu allen seinen Filmen eine bedeutende Rolle. Sei es der Zwang zu essen, sei es das sich überfressen, sei es der Stoffwechsel. Oft sind es unappetitliche, drastische Bilder, die Schwankmeier seinem Publikum zumutet. Für ihn selbst auch ein Ventil für den nicht verarbeiteten Horror seiner eigenen Biografie. Er will darin aber auch eine Gesellschaftskritik verstanden wissen.
Ich war so ein Kind, das nicht gegessen hat. Ich war extrem dürr. Zeitweise musste man mich im Rollstuhl schieben, weil ich nicht mehr in der Lage war zu gehen. Man hat mich deswegen nicht einschulen wollen. Es gab einfach Probleme damit. Meine Eltern haben mich in Freizeitlager geschickt, wo sie Essen in uns reingestopft haben. Ich habe also damit so meine offenen Rechnungen. Auf der anderen Seite ist Essen auch ein Symbol unserer Zivilisation, die bachantisch ist, die einfach alles frisst, was sie kriegen kann. Und dann verdaut sie das und tauscht es ein gegen Geld. Das ist eine aggressive, alles fressende Zivilisation.
Jan Schwankmeier ist belesen. Seine Werke haben fast immer ein philosophisches Fundament oder sie setzen sich mit politischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Phänomenen auseinander. Als surrealistischer Künstler gilt Jan Schwankmeier auch, weil bei ihm das Unterbewusstsein und der Traum eine große Rolle spielen.
Schon lange zurückliegende Zivilisationen hatten spezielle Traumdeuter und die Menschen haben sich nach ihnen gerichtet. Der Traum hat immer eine bedeutende Rolle gespielt in der menschlichen Psyche, im menschlichen Leben. In der modernen Zeit aber hat der Traum keinen Wert mehr, weil man ihn nicht zu Geld machen kann. Die Moderne hat den Traum irgendwo an die Peripherie der menschlichen Psyche gedrängt und das halte ich für eine absolute Verarmung des menschlichen Lebens.
In Schwankmeiers neuestem Film Przeżyć swój żywot, zu Deutsch etwa Sein Leben überleben, spielt der Traum die treibende Kraft der Handlung. Hauptfigur ist ein alternder Mann, Evgen, der im Traum eine schöne, unbekannte junge Frau trifft, die ihn aus der Lethargie seiner tristen Wirklichkeit reißt. Die Träume kehren immer wieder und vermischen sich mit der Realität. Obwohl die Träume nicht immer schön sind, will Evgen immer wieder dorthin zurück. Er kann nicht mehr unterscheiden zwischen Traum und Wirklichkeit. Am Ende muss er eine Wahl zwischen beiden treffen. Er wählt den Traum. Przeżyć swój żywot ist ironisch durchsetzt mit Reflexionen über Sigmund Freud und Carl Josef Jung. Eine Psychoanalytikerin, die Evgen aufsucht, dichtet ihm einen Ödipus-Komplex an und greift so indirekt in die Traumhandlung ein. Wie Schwankmeier genüsslich psychoanalytische Klischees zerpflückt, ist durchaus witzig. Gleichzeitig aber nimmt er seine Charaktere und ihre Ängste ernst. Przeżyć swój żywot zeichnet sich aber nicht nur durch den typischen Stil Schwankmeiers aus, sondern auch durch seine ungewöhnliche visuelle Form. Er ist weder ein reiner Animationsfilm noch ein klassischer Spielfilm. Auf herkömmliche Weise gedreht sind nur Details wie etwa Münder, die Augen oder die Füße der Schauspieler. Der Rest besteht aus animierten Fotografien. Grund seien keine künstlerischen Erwägungen gewesen, behauptet Schwankmeier.
Für diese Art Film ist es immer schwieriger, Geld aufzutreiben. Und diesmal hat sich das alles noch schwieriger dargestellt als sonst. Deshalb habe ich einfach nach einer Technik gesucht, die eine billigere Produktion ermöglicht. Eigentlich ist es dieselbe Technik, nach der auch die Sandmännchenfilme für Kinder hergestellt werden. Ein Papierfilm unter einer senkrechten Kamera, Köpfe, Arme, Beine extra und die bewegt man einfach. Aber wir mussten tausende bis zehntausende Fotos von den Schauspielern aus allen Perspektiven machen. Das Drehbuch war geschrieben wie für einen normalen Spielfilm. Es gibt darin also sehr viele Dialoge. Wir mussten deshalb auch das Sprechen fotografieren, das ganze Alphabet. Einzelne Laute, die dann zusammengesetzt wurden. Die Fotografien sprechen.
Die Schauspieler kamen also lediglich zu ausgedehnten Fotoshootings. Die kurzen Spielfilmpassagen nahmen sie allein auf. Ihr einziger Partner war das Kameraobjektiv. Ihre Kollegen haben Sie also am Set überhaupt nicht getroffen. Diese Art zu drehen war für die Darsteller mehr als ungewohnt, beschwert hat sich keiner. Dafür ist auch die Ehre zu groß, in einem Schwankmeier-Film mitzuwirken.
Der tschechische Kultfilmemacher Jan Schwankmeier, er und sein neuester Film werden auch auf dem Filmfestival Dresden zu sehen sein. Sie hörten einen Beitrag von Patrick Schwendt in einer Wiederholung vom 28. November 2010. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch am Sonntag wieder einschalten. Da gibt's viel Musik zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Funkhaus Christian Rühmkorff. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Naslyšenou.
Posloucháte vysílání rádia.